Ja, ich kann mir die Sachen nicht
das vorstellen. Das glaube ich gerne, die Politiken dazu machen.
Ja, ja.
Und dann Weltmetroplexe zweiten Grades. Das sind...
Ich hoffe,
ja. Wie war das? Ja. Ach, das sind dann diese aus Prototropen. Und zwar, es gibt da zwei Sorten von Prototropen. Das eine sind diejenigen, die sozusagen um die Zeitdimension herumspielen.
Was heißt herumspielen?
Ja, die verschieben, also projiziert in den physischen Raum.
Das ist das, wo sie aus der Vergangenheit um die Gegenwart immer nach vorne
gehen.
Ja, jetzt verstehe ich. Ja.
Dann die anderen, die haben sich dann sozusagen eigentlich zu in einer Hyperquantelung, ja, praktisch wie Eigenwerte, so metrischer Art eben, statisch stabil um. Und beide Arten von Prototopen wirken dann zusammen, so dass sie einmal einen zyklischen Fluss haben, aus der alten Prototope, umschlossen von dem, ich nenne diesen zyklischen Fluss ein Flukton, umschlossen von einem Schirmfeld. Und dieses nur einfachste Gebilde, was jetzt entsteht, bezeichne ich als einen Protosynthon, ein ureinfachstes Gebilde, das aber noch keine materiellen Eigenschaften hat, denn der Begriff der Trägheit.
Also dieser Protosimplex, ist das nun ein, ist das ein Metroplex höheren Grades schon?
Das ist ein Metroplex zweiten Grades.
Zweiten
das
Grades,
Weltmetroplexe zweiten Grades. Ja. Und wenn nun diese Protosimplexe in Wechselbeziehung treten über ihre Fluktoden, das sind Austauschvorgänge, dann kommt es zur Bildung. So, dann erscheint der Begriff der Materie in dieser Welt zum ersten Mal. Es kommt zur Trägheit. Denn Trägheit ist die Einstellung der Flussvektoren zur Zeit, zur Weltgeschwindigkeit. Nicht? Und zwar Weltgeschwindigkeit im R6, des physischen Raums im R6.
Ja.
Und diese Orthogonalität muss erhalten bleiben, wenn es nun zu Beschleunigungen kommt. Dann versuchen sich diese Vektoren wieder zur der Normalitätsbedingung zu genügen und setzen Widerstand entgegen. Das ist der Widerstand, der aber völlig konform mit dem Phänomen Gravitation geht. Obwohl es eigentlich wirklich verschiedene Dinge sind.
Also die Wechselwirkung dieser Prototrope, diese Trägheit induziert, würde dann wahrscheinlich der dritte Metroplex sein. Oder kann man das beschließen?
Wenn die jetzt zusammenwirken,
wenn die zusammenwirken,
Metroplexe werden gespielt haben, das gibt dann einen Weltmetroplex dritten Grades.
Ja.
Und diese Weltmetroplexe erscheinen uns jetzt erstmalig in der Physik als das, was wir Elementarteilchen
nennen.
Die Eigenschaft, Materie zu sein, ist ganz elementar. Das heißt, bezogen auf die Eigenschaft, Materie zu sein, sind die Elementarteilchen wirklich elementar. Bezogen auf die Eigenschaft der Strukturierung sind dies nicht. Denn sie sind aus Protosimplexen auch, das sind aber Strukturen, die noch keineswegs dem Materiebegriff genügen. Das ist die Vorstufe sozusagen. Und wenn nun diese Elementarteilchen...
Also man kann sagen, elementare Materie, aber komplizierte und nicht chemikale Strukturen.
Und wenn nun diese Elementarteilchen, also bestimmte Elementarteilchen in stabile Wechselbeziehungen geraten können, das sind dann Metroplexe vierten Grades, die als Nuklide der chemischen Elemente auftreten. Wenn die nun, können die aber auch mit Elektrodenstrukturen ein Metroplex-Kombinat vierten Grades bilden. Das nennen wir dann das komplette Atom. Und diese Metroplex-Kombinate vierten Grades können wieder in eine Wechselbeziehung treten. Und das nämlich der Schlüssel zur Wechselbeziehung sind diese Metroplex-Totalitäten. Die können nun als Metroplex-Kombinate fünften Grades schließlich Molekularstrukturen aufbauen. Wobei es im Prinzip egal ist, ob es ein Wassermolekül wird oder irgendein riesiges organisches Molekül. Es bleibt in jedem Fall ein Metroplex-Kombinat fünften Grades.
Bei sechsten Grad kommt dann wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Lebendiges oder
Biologisches. Ja, könnte man sagen, Pseudometroplexe sechsten Grades.
Warum Pseudo?
Weil das Kollektiven aus Molekülen sind. So, ich könnte jetzt Kollektiven aus Molekülen bauen, also einfach Additionen. Und könnte diese Kollektiven aus Molekülen wiederum strukturieren. Dann liegt ein Pseudometroplex. nicht wahr? Ja. Weil das ja keine Struktur im eigentlichen Sinne ist.
Ja, ja, die
dass,
koppeln ja bloß
dass wir sagen
zusammen,
können,
ja.
dass die gesamte Technologie der Menschen vom einfachen Handwerkszeug bis zum Rechenzentrum.
Ja.
Es sind nur Pseudometroprozesse siebten Grades.
Fünften Grades, dachte ich.
Oder fünften Grades, ja. Nee, Moment mal, Molekularstrukturen fünften Grades.
Moment.
Vom sechsten Grad, das wären Pseudometroplexe.
Ja.
Wenn es sich um irgendwelche Technologien handelt, das wäre ich gleichgültig, ob Weltraumsonde, ob Computer, ob Kneifzange, nicht wahr? Es sind Pseudometroplexe, die nicht mehr enthalten, als in den Metroplexen fünften Grades enthalten ist, die aber eine relative, sekundäre Zweckmäßigkeit bezogen auf uns Menschen haben. An sich haben wir gar keine Zweckmäßigkeit.
Ja.
Weil überhaupt keine immanente Idee verwirklicht wird. Nicht wahr? Deswegen Pseudometroplex. Hier kommt der Begriff der Scheinzweckmäßigkeit hinein oder der relativen Zweckmäßigkeit in Sinngebung bezogen auf uns Menschen. Aber an sich hat das ja gar keinen Sinn.
Ja.
Während die echten alle Metroplexe höheren als fünften oder sechsten Grades. Nicht mehr ohne weiteres mit materiellen Kategorien zu fassen. Und hier kommt jetzt das Organisationsniveau, das immanente Organisationsniveau hinein. Alles, was darüber liegt, entspricht lebenden Strukturen. Aber Sie sehen deutlich jetzt den Unterschied zwischen möglichen Technologien und lebenden Strukturen.
Ja, ja. Ja, ja.
Die Technologien kommen nie über dem Pseudometroplex 6. Grades aus.
Ja, ja.
Nicht? Und da kann die Technologie noch so kompliziert sein. Das heißt, denkende Computer werden nie gebaut werden.
Ja.
Das ist einfach unmöglich, weil hier einfach in der immanenten Struktur, der immanenten Sinngebung Schluss ist.
Nicht?
Niemals kann der Computer mehr machen als ein Mensch.
Ja, das hat sich aber noch nicht rumgesprochen in Computerfachleutenkreisen.
Das glaube ich gerne.
Da gibt es ja den Professor Pask in London, der mehrere Computer nebeneinander schaltet und hofft, aus dem Lernkomplex heraus sowas wie Neuronen stimulieren zu können oder simulieren zu können.
Simulieren? Ja, sind aber keine Neuronen.
Ja, aber er hofft,
ja, dass überhaupt der Computer einzelne Hirnfunktionen simulieren kann.
Ja, sicher. Er versucht aber auch sowas wie Bewusstseinsvorgänge durchspielen zu können und das, glaube ich, geht wohl in die Hose.
Wird wohl.
Denn er hofft, dass später mal, wenn die Sache so komplex genug ist und das aus Lernen und Reagieren plötzlich sowas wird, dass der von selbst Bahnen auswählt, die zweckmäßig sind. Und daraus will er dann schließen, dass das etwas wie Art Bewusstsein vorliegt, weil er eigenständig etwas Zweckmäßiges bringt. Ich glaube, das wird wohl nicht sein, es wird sich eher etwas statistisch einstellen, nicht viel nachdem. Wird aber nicht zweckmäßig sein.
Nehmen wir an, das würde gelingen. Was hätte sich dann eigentlich abgespielt? Ja, mehr als ein Pseudometroplex ist es auch wiederum nicht.
Ja.
Mehr ist es auch nicht. Vielleicht ein Pseudometroplex siebten Grades.
Ja,
aber mehr kommt da nicht mehr raus, sofern überhaupt, sonst könnte man die überhaupt bewusst nehmen. Man muss das noch nicht einmal nachweisen.
Doch, man könnte es in dem Fall nachweisen. Das heißt, wenn der nun wirklich irgendeine eigenständige Informationsbahn läuft und die dabei vielleicht rausläuft, dass er sich selbst darstellt, ich denke jetzt über mich nach oder sowas bringt, nicht?
Rein, so, nicht wenn der so, ich sage, ja, aber wenn Sie das Wort ich nicht reinprogrammieren, sagt er das auch nicht.
Na, das ich kann ja ruhig drin sein, aber wenn er das so verknüpft in der Weise, dann muss er begriffen haben, was das alles bedeutet. Ich meine, jetzt, das natürlich im übertragenen Sinne, nicht? Also sowas wird ja nie vorkommen. Aber im Prinzip könnte man so aus den Informationen, die er selbst bringt, schließen.
Es wäre ganz gut, wenn er diese Versuche wirklich durchführt.
Ja.
Denn dann wird wahrscheinlich endgültig mal mit der These aufgeräumt, die Persona, das Ich-Bewusstsein, entsteht immer bei hinreichender Komplexität.
Ja, ja.
Das wär, ist vielleicht gut. Flührer sagt einmal, man muss.
Na, Komplexität reicht ja nicht aus. Sie müssen komplexe Informationskanäle dazu noch bringen. Das haben Sie ja. Also dauernd lernen und reagieren. Immer in verschiedenen Zyklen und mit hinreichender Komplexität anbieten, sodass sich das nachher, dieses ganze System, dermaßen überfordert ist, wenn es nicht jetzt eine Hierarchie herausbildet, die gewisse Kreise unterdrückt und andere bevorzugt. Das versucht dazu bringen. Und dass sich dann nun aber automatisch Bewusstsein gleich herausbildet, bloß weil der Computer nun einzelne Bahnen bevorzugt, das war nur zu bezweifeln.
Wohl auch nicht drin, aber der Weg sollte gegangen werden. Lyrer, der sagt, man muss die Menschen ihre Irrwege gehen lassen.
Ja.
Wenn sie es nicht direkt lernen.
Ja, ja.
Und so ist es vielleicht ganz gut, wenn das mal gemacht wird. Ja. Das sollte auch. Das sollten die Leute sich ruhig was kosten lassen.
Ja.
Denn Schulgeld muss man normal, hat man früher auch immer zahlen.
Also nochmal zurückzukommen auf diese Weltsintrizen. Sie haben es jetzt also für das Materielle, sagen wir mal, für die Alternativlogik direkt abbilden können aus den
Materiellen. Ja, das kann man machen. Ja. Ja. Und nun muss man weiterbauen. Wenn wir jetzt auf dieser Basis weitere Metroplexe in höheren Grad, die über 5 fliegen, gibt es die überhaupt im Rhein? Physischen Bereich nicht.
Ja.
Denn im reinen Bereich der Physik.
Ja. Das bleibt dann bloß, Sie bleiben da stecken bei Pseudometroplexen.
Ja, da hört das auf, die von Menschen gemacht werden können. Aber in der Physik bleibt es eben hier bei diesen Metroplexen 5. Grades. Jetzt muss nämlich ein weiterer Parameter hinzu, den übrigens eigen suchen.
Ja, ja.
Aber nicht weiß, wer es anpacken soll.
Das ist die 5. Koordinate, nicht?
Ja, und nun kommt etwas Neues hinzu, denn schon jetzt müssten ja Moleküle Funktionssysteme geben mit einer Sinngebung.
Ja.
Jetzt kommt ein Novum hinzu, dass es in der einfachen materiellen Welt, die bis zur Molekularstruktur reicht, eben nicht gibt.
Ja.
Nämlich der Begriff des Organisationsniveaus.
Ja. Da müssen Sie doch aber jetzt aus der Alternativlogik auch raus.
Wie machen Sie denn diesen Übergang? Denn jetzt kann man bloß noch sagen, gut, wir können formell sagen, es gibt immer höhere Organisationen, die sich in steigenden Metroplexgraden manifestieren. Ja. Der Metroplexgrad ist ein direktes Maß, kann direkt übersetzen, in diese Dimension X5, die Organisationen bewertet.
Ja. Ja.
Aber ich kann diese organisierenden Prinzipien jetzt nicht mehr durch Zahlenmengen vergleichen. Ich muss jetzt sagen, die logische Aussage, die sich hierfür anbietet, ist auch keine Wahrscheinlichkeitslogik. Es sei denn, man sagt, das Inverse der Wahrscheinlichkeit bewertet eine Organisation.
Ja.
Oder sagen wir irgendwelche Zahlen der Dimension X5 in absoluten Beträgen. Bewertet Organisationsniveaus.
Ja.
Nicht wahr?
Ja.
Nun könnte man überhaupt zunächst mal die Frage stellen, es organisiert sich Materie, und zwar wägbare Materie. Was ist eigentlich das organisierende Prinzip, das dahinter steht? Das sind eigentlich noch physikalische Strukturen, die aber im physischen Raum gar nicht mehr existent sind. Das sind nämlich die erste Lösung, die Bimetrie, die erste Lösungsgruppe in X5 und X6 Kondensationen.
Also die Gravitonen praktisch.
Die auch als Gravitonen erscheinen können.
Ja, ja.
Und zwar eigentlich als negative Wahrscheinlichkeitsraster, also Informationsraster. Negative Wahrscheinlichkeiten sind nämlich Informationen.
Ja, bloß negative Wahrscheinlichkeiten kann man nicht sagen. Man muss ja wahrscheinlich immer sagen, also auf einen abgeschlossenen Zustand, nicht? Oder wie sagt man das schon?
Na, Dr. Helm sagt, Informationswahrscheinlichkeiten sind immer negativ. Nicht?
Informationswahrscheinlichkeit negativ. Wie meinte das jetzt? Achso, Wahrscheinlichkeiten für Information. Negativ bezogen auf Entropie oder wie?
Natürlich,
oder Differenzen, ja. Nicht? Ja, so.
Eben. Und so an sich sind aber diese Transkondensationen, ich nenne es immer Transkondensatortherme, bezogen auf die Raumzeit,
ja. Ja.
Sind an sich per Definition bereits aus der Semantik der Transkoordinaten heraus, aber eigentlich intellektuelle Entitäten von Organisationspotenzen. Diese Kondensationen sind auch quantenhafter Art. Sie treten immer als ganzzahlige Vielfache einer elementaren Kondensation auf, wie sie in der Natur dieser Eigenwerte stattfinden.
Ja.
Wenn sie den physischen Raum schneiden, dann treten sie als Gravitonen in Erscheinung, die nun auf mechanischem Wege irgendetwas zusammen addieren. Aber im Allgemeinen schneiden die sich nicht mit dem physischen Raum, können aber auf andere Elementareinheiten einwirken.
Ja.
Ich bezeichne diese Transkondensatortherme als Aktivitäten.
Ja.
Aktivitäten, die in ihrem Organisationspotenz in dem Niveau in Richtung X-Index 5 bewertet werden. Nun kann man diese Organisationsentitäten, diese Aktivitäten, die kann man in Wechselbeziehungen setzen. Das heißt, ich kann Mengen von Aktivitäten vergleichen und komme hier zu dem üblichen mathematischen Grundaktion, wenn A kleiner als B und B ist kleiner als C, ist auch A kleiner als C. Bezogen auf den Inhalt, den organisatorischen Inhalt einer solchen in Wechselbeziehung stehenden Systems von Aktivitäten, geht das aber nicht mehr.
Ja.
Denn da würde ich sagen, bezogen auf was?
Ja,
der Inhalt von A bezogen auf B an Information kann weniger als B sein, B bezogen auf C weniger als C, aber A bezogen auf C kann mehr sein.
Sicher,
Hier wird überhaupt der Inhalt der Aussage wesentlich. Ich bezeichne solche netzartigen Verknüpfungen von Aktivitäten als Ideen. Denn das ist die Idee an sich. Ein Inhalt ist gesetzt. Und nun kann diese Idee komplementär die Materie, also die Metroplex des 5. Grades, organisieren. Das ist nämlich der Sinn. Im Lebewesen manifestiert sich in der Materie eine Idee, die durch solche Transformationen.
Kann man nicht sagen, die ganze Welt und ihre Evolution ist bezogen auf Herrn Monod unzweckmäßig. Und bezogen auf uns ist sie zweckmäßig.
Ja, ich würde sagen, die ist sogar außerordentlich sinnvoll.
Ja.
Zumindest jedenfalls, was die lebendigen Strukturen anbetrifft.
Das steht gut.
Ja, gut, das war
hier manifestieren sich Ideen. Und zwar ist der Mistkäfer zwar eine furchtbar unzweckmäßige Geschichte bezogen auf mich, oder die Wanze ist sogar was sehr Negatives, zweckmäßiges. Bezogen auf die Idee, Wanze zu sein, hat sie aber eine immanente, enorme Primärzweckmäßigkeit.
Ja.
Die bestmögliche Primärzweckmäßigkeit, die es bezogen auf diese Idee gibt. So kann man nämlich die Welt des Lebendigen auch sehen. Und nun müssen wir sagen, dieses in Anführungsstrichen Feinstoffliche ist eigentlich ein atomistisches Gewebe aus solchen Aktivitäten, solchen Ideen, die sich nun manifestieren, die aber nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang mit der Materie zu bilden brauchen, die sie aber organisieren. Jetzt kann man, und zugleich können Ströme von nicht gebundenen Aktivitäten aufsteigen und abfallen. So können zum Beispiel auch ganze Ideenkomplexe können aufsteigen bezogen auf X5. Würde jetzt aber diese Information rein volumenmäßig immer kleiner werden, je weiter es nach oben führt. Denn auf das jeweilige Niveau wird es immer weniger. Geht's runter, breitet sich dann aus. Wenn man nun mal ganz vordergründig, wenn man sich überlegt, dass man das anderen Menschen nicht anders beibringen kann, dann könnte man sagen, die Begrenzung, die räumliche Begrenzung ist sozusagen eine Wellenlänge. Oder Die reziproke Welle entspricht einer Frequenz. Könnte man sagen, je höher das in x50 von der Raumzeit entfernt, umso höher ist die Frequenz. Und so tiefer wird die Frequenz, je mehr das runterkommt.
Dann kommt das mit den Schwingungen wieder.
Ja, da kommt das wieder mit den Schwingungen. Das war eine ganz simple Metapher. Aber das braucht man hier nicht.
Nein.
Und nun kommt man zu den anderen, den hier dieser Natur der Idee und der Aktivität adäquaten Logik, das ist nämlich kein Vergleich mehr, sondern eine Bewertung, eine bewertende Aussage. Man kann sagen, nehmen wir an, ich habe jetzt eine Metroplex-Struktur, die durch irgendwelche Korporationsgesetze irgendwie mit anderen zusammenhängt. Dieses ganze Bündel nennen wir A, ein zweites Bündel nennen wir B, ein drittes C, ein viertes D. So, dann können wir sagen, A hat ein bestimmtes Organisationsniveau, ein bestimmtes intellektuelles Niveau bezogen auf B, ein anderes Niveau bezogen auf C und ein drittes Niveau bezogen auf D. Das heißt, Sie verknüpfen mit Ihrer Aussage jetzt nicht zwei Dinge, sondern mehrere. Das sieht schon mal sehr eigenartig aus. Und dann kann man aber sagen, es gibt weitere Strukturen, B1, C1, D1, und man kann sagen, nun ist aber die Wechsel, die Korrespondenz zwischen B und C steht nun wieder in einer neuen Bewertung bezogen auf eine neue Struktur, die man vielleicht B1 nennt.
Hat in manchen Dingen schon zu ihm gepasst, aber die haben sich sehr
und hier kann man natürlich genauso einen Formalismus entwickeln, also eine Kurzschrift sozusagen, das hat aber mit mathematischen Formeln nachher gar nichts mehr zu tun.
Aber Sie haben doch eigentlich gar keine Prädikate, Sie können darüber nicht aussagen. Haben Sie denn die Prädikate oder müssen Sie die hier offen lassen in dieser anderen Logik?
Ja, die Prädikate, je nachdem, ob die Organisationsniveaus bekannt sind oder nicht.
Also die schieben Sie rein aus irgendwelchen heuristischen Annahmen oder wie macht man das?
Nö, man kann das zunächst mal überhaupt offen lassen.
Ja.
Dass man überhaupt, natürlich meine nun tatsächliche Maßstäbe hier, das ist natürlich ziemlich schwer, aber man braucht es eigentlich nicht, um die Sachverhalte zu durchschauen. Denn wir wollen ja jetzt keine explizite Theorie machen und Herrn Eigen da zeigen, wie man einen wie einen Evolutionsreaktor baut. Ich halte das sowieso für dummes Zeug. Ich meine, auch ein Nobelpreisträger kann Unfug treiben. Ich meine, und wenn er sich auch seine Nobelpreismedaille klauen lässt, dann soll er sich das auch angeboren. Aber ich meine, das spielt gar keine Rolle. Wir wollen ja sowas gar nicht machen, denn wir müssen ja unsere Fragestellung im Auge behalten. Wir wollen wissen, was ist ein Mensch, wo kommt er her und wo geht er hin? Wir brauchen ja gar nicht, wir können nur aufzeigen, in der Richtung muss man das in etwa machen, das genügt aber auch vollkommen.
Aber nochmal zum Elementaren, also da, wo es jetzt also begrifflich anders wird. Also
im Fall, dass wenn zu den Lebensvorgängen kommt.
Ja, gerade da, wo jetzt müssen Sie doch zum ersten Mal auf irgendwas Bezug nehmen und sagen, Sie haben also hier ein Element oder eine Information, auf die Sie bisher in der Alternativlogik bezogen haben. Und jetzt wollen wir vielleicht auch so, außerhalb von Punktmengen oder was auch immer.
Ja,
oder
genau, das ist der Begriff dieser Aktivität und der Idee, der jetzt hier hineinkommt. Und der ergibt sich zwar zunächst aus der mathematischen Beschreibung der Natur, aber wenn ich jetzt von den Stückzahlen mal absehe, ich will wissen, was passiert, wenn die nun in Kommunikation treten, dann sehe ich, dann kann ich hier der mathematischen Basis nicht mehr weitermachen.
Ja, wo
und zwar kann ich doch sehen, dass diese Ideen in Korrespondenz treten können eben mit den materiellen Strukturen, und zwar aus einem ziemlich einfachen Grund, weil nämlich diese Transkondensation, wie wir es nennen, die Letzteinheiten der Materie, nämlich Photonen und neutrale Partikel, immer in Form eines Quartetts begleiten. Das heißt, das sind die Komponenten, die wägbare Materie
Sie haben es praktisch also immer schon in der Alternativlogik, schleppen Sie die Dinger schon mit.
Die schleppt man schon mit, man kann über sie bloß nicht Gescheites sagen. Und
Ja, das ist natürlich.
Das sind die, ich nenne es immer das Transquartett oder Kondensorquartett.
Ja.
Das ist übrigens sehr wichtig für andere Untersuchungen. Sehen Sie, die elektrisch geladenen Partikel haben dieses Quartett nicht, obwohl sie auch eine Komponente in der Richtung X5 haben.
Ja, ja.
Das heißt, auch hier könnten Aktivitäten ansetzen. In Wahrheit setzen sie aber immer über dieses Kondensorquartett.
Ja.
In der wegbaren Materie laufen aber immer Kondensorquartette in Form von Neutronenbesetzungen
mit.
Deswegen ja dieser ganze Aufwand, wenn ich müsste etwas mehr über diese Neutronenstrukturen wissen in der Materie, um zu sehen, wie
wo das
die begleitenden Quartette mitlaufen.
Ja.
Und bei Photonen ist es völlig evident, jedes Photon wird von so einem Quartett begleitet.
Ja.
Wie muss
darf man jetzt andererseits sagen, hätten wir Materie, gesetzt den Fall, die nicht aus Neutronen bestehen, dann würde sich auch nichts Lebendes entwickeln können.
Ja, ja, der Gedanke ist mir noch nicht gekommen. Also würde ich jetzt sagen, ja.
Ja.
Ja, und das finde ich sogar ein sehr guter Gedanke, Herr Freund. Ja. Da muss ich Ihnen nicht dankbar sein. Jetzt muss ich mal weiterspinnen. Ja. Das ist überhaupt eine großartige Idee, wenn ich das nehme.
Na wieso?
Ja doch, das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja. Obwohl die Bindung nachher bei Elektroden geht. Aber auch Elektroden haben ja diese Fortsetzungen. Nicht?
Ja.
Und insbesondere elektromagnetische Felder tragen diese Transquartette und die sind äußerst flexibel. Jetzt ist die Frage, wie muss eigentlich ein elektromagnetisches Wellenfeld oder Quantenfeld beschaffen sein? Und in welche Relation muss es zur Materie, wegbaren Materie treten, dass diese Quartette sich wie Bausteine zusammensetzen und wie so eine Art Rüssel bilden, der nach oben läuft? Ja, das ist die Frage. Ich denke hier an etwas anderes. Ich denke daran, dass ja doch immerhin diese Ideenraster sozusagen, die eine Persona bestimmen als Idee eines Menschen, postmortem weiter existieren können. So, was muss ich nun machen, damit eindeutig nur diese postmortale Existenz mit meinem Raster hier im physikalischen Labor in Wechselbeziehung.
Ja,
ja. Dazu muss man diesen ganzen Kram mit diesen Kondensorquartetten wissen. Nicht wahr? Denn über dieses Kondensorquartett würde nämlich aus dem Planbereich der Zustand verändert. Ich muss nämlich nicht wissen, wie muss das Photonenfeld mit Materie zusammenwirken, wie muss das Ganze im Raum und in der Zeit strukturiert sein. Das ist die Frage. Dann kann man unter Umständen den Kontaktkanal aufmachen, der sehr sauber arbeitet und der vor allem dann unter Umständen auch angepasst werden kann an die speziellen Strukturen postmortem, sodass irgendwelche analytischen Vorgänge gar nicht angreifen
können.
Das wäre so das Richtige.
Ich weiß, ich habe schon Streitereien gelesen in der Zeitung.
Das wird, wie gesagt, diese erste Lösungsgruppe, die in der Physik völlig unter Tisch fällt bei der Elementarteilchenphysik, weil physikalisch nicht relevant, nur im Schnitt mit dem physischen Raum als Graviton, das aber wiederum nicht auftritt, nicht wahr? Das fällt physikalisch unter Tisch, schwirrt aber ständig mitgeschleppt, wird erst in diesen Bereichen nachher tragen.
Nun muss ich nochmal fragen, Sie hatten ja diese vier verschiedenen Syntrix-Formen da untergebracht. Jetzt baut sich doch aber wieder ein vierdimensionaler Quasi-Raum auf. Zunächst kamen Sie im zweidimensionalen aus, wenn Sie die Alternativlogik brachten. Wo geht das jetzt wieder hoch?
Ja,
Sie bei Metroplex gerade?
Ja, das geht. Ich meine, bei den Syntrix-Mannigfaltigkeiten ist das so. Nachher die Syntrix, nachher diese Basis-Syntropoden, würde ich sagen, so nenne ich das. Die stehen alle in dieser quantitativen Ebene. Nachher den höheren Bereich der Metroplex ersten Grad. Das füllt keine Totalität mehr aus, die man in so einer Metapher darstellen könnte. Weil hier die Bildung von Elementarformen außerordentlich vieldeutig ist. Da müsste man metaphorisch nachher irgendwie so einen vieldimensionalen Raum. Das bringt aber auch gar nichts. Ich meine, das sind Metaphern, die lediglich so Gleichnis
darstellen.
Aber in Wahrheit bringt das gar nichts. Ich weiß bloß, es muss solche Totalitäten, solche Gesamtheiten geben, wie viel metaphorische Dimensionen die nun haben. Das ist völlig wurscht. Ich weiß bloß, die sind ineinander gefügt und eben durch diese Syntropoden oder durch syntropidenhafte Methoden.
Was ich gerne von Ihnen noch gehört hätte, das wäre, also wie ich mir vorstelle, wie Sie so ein Syndrom formal überhaupt hinschreiben. Sie, das würde ich ganz gerne mal sehen. Sie haben es mir mal gesagt.
Ich habe da im Augenblick große Schwierigkeiten. Ja. Ich weiß es schon. Es ist bloß so umständlich. Ja. Ich kann alle Elemente einzeln hinsetzen. Ich kann es ohne jede Ordnung machen. Ja. Ich kann das zum Beispiel so schreiben. Ich schreibe erstmal ein Kästchen, wo die Metaphor-Elemente drin sind.
Ja, das ist klar.
Dann schreibe ich das erste Syndrom hin, an welches ich zum Beispiel auf diese Weise gehässige Briefe beantworten will, mache ich das so. Aber in Wirklichkeit macht man es natürlich in Kurzform. Genügt ja, wenn Sie das Induktionsgesetz, den Simulator kennen. Den haben Sie jetzt irgendwie definiert. Sie kennen seine Valenz, also wie viele Elemente packt der mal und verknüpft sie zu einem neuen, wenn das auch bekannt ist. Ja. Und Sie haben den Metaphor, dann mache ich das so, also die Syntrix schreibe ich dann, also zum Beispiel Syntrix A.
Ja.
Dann A, mache eine kleine Schleife drüber und die Schleife so ein Strich. Das ist so eine 7 Und die ist jetzt definiert so, mache ich genau wie bei den Dirac-Symbolen. Nur anders,
also so,
eine spitze Klammer auf, dann schreibe
ich schreibe das nämlich mal mit hier, ja?
Dann schreibe, Moment, aber nageln wir nicht fest, ich bin ein bisschen rausgekommen.
Ja,
dann schreibe ich hin, erstmal in die spitze Klammer, das Induktionsgesetz, Komma, dann A mit einer Schleife drauf, das ist der das Raster des Metaphor, Komma, und dann irgendeine Zahl M, das heißt, so viele Elemente aus dem Metaphor werden jeweils gepackt.
Das aber wahrscheinlich nach der Klammer, nach der eckigen Klammer, nicht?
Nee.
Oder wie?
Das sieht so
ich
aus.
Habe also hier ein A, diese 7, diese linksläufige 7. Oder
entspricht, das definiert durch.
Spitze
auf. F ist das Gesetz, Komma, dann A mit Schleife drauf ist das Raster des Metaphor. Komma, und dann die Zahl. Wie viele
so,
Elemente
Komma,
davon durch F gepackt werden, die spitze Klammer ist zu.
Ach so.
So, nun
ach,
können Sie natürlich das Raster aufbauen.
Ja.
Und ja, gut, wie man das nun schreibt, das ist eine Frage des Geschmacks.
Ja.
Man sollte bloß die Syndrome schön voneinander
trennen. Kann man sagen, dass das Syndrome sowas wie so kombinatorische Symbole sind?
Sie können zwar kombinatorisch erkennen, also wenn Sie zum Beispiel Ihren Metaphor mit, sagen wir mal, N- oder Q-Elementen besetzt haben. Und Ihr Synkulator nimmt jeweils M raus und bildet daraus ein neues. Dann hätten Sie maximal das erste Syndrom mit N über M. Und das geht dann so weiter. Aber tatsächlich fallen von diesen N über M so und so viele als sinnlos aus, weil nämlich jetzt alles verarbeitet wird, was überhaupt automatisch drin ist. Es gibt dann aber eine ganze Menge, die sinnlos sind, sodass in Wahrheit es weniger als N über M ist. Wenn das aber der Fall ist, dann laufen sie schließlich darauf aus, das kann passieren, dass mit steigender Syndromzahl immer weniger, immer weniger drin sind. Und nachher kommt es zum Syndromabschluss, wo nur noch ein Element da ist.
Hat man das etwa zu verstehen, wie so eine Art Matrizenmultiplikation,
wo deswegen dann noch plötzlich immer mehr drin ist. Syndrommatrize.
Also die wählen dann aus und dann haben sie
Wenn dann schließlich in dem letzten Syndrom weniger als M Elemente sind, dann geht es nicht mehr weiter. Das ist der Syndromabschluss. Der kann im endlichen liegen, er kann auch im unendlichen sein. Es gibt zum Beispiel Syntrizen, wo immer dieselbe Zahl ist, also zum Beispiel wo, die nenne ich radiale Syntrizen, wo jedes Syndrom dieselbe Besetzung hat und das geht bis ins Unendliche rein. Tatsächlich bricht es natürlich vorher ab. Zum Beispiel können Sie Konklusionsschlüsse auf diese Weise machen. Sie nehmen sich einen Text vor und sagen, wir nehmen den Aspekt grammatikalischer Logik. Und zwar als Synkulationsgesetz sagen Sie, wir substituieren Aussagen, die entweder konträr sind oder gleichsinnig. Und nun schlüsseln Sie einen Text auf in lauter kleine Prädikate. Also was der Briefschreiber jetzt zum Beispiel schreibt, zum Beispiel.
sind die Ruinen davon.
Wer mit Krokodilen fertig werden will, ist stark. Babys lutschen gerne am Daumen. Wer stark ist, hat Blut. Wer am Daumen lutscht, ist noch ein Kind.
Ist klein, ja. Und ein Kind ist nicht stark. Kind,
ja, und so weiter. Ja, ja. So, und jetzt stellt es dann nun, ja, substituieren Sie.
Ja, ja.
Und streichen jetzt alle Verknüpfungen.
Ja.
Zum Beispiel Krokodile lutschen am Daumen,
ja, ja,
die rauskommen,
ja, ja,
raus, die sinnlos sind.
Ja, ja.
Und dann in einem zweiten Sinn, also das erste Mal ein Pseudometroplex, die Aussagen, ja, die empirischen Aussagen des Briefes, über den Sie hergegangen. Ja. Dann schreiben Sie in die erste, in, im ersten Syndrom alle die ersten Substitutionen eines Konklusionsschlusses zusammen. Nicht? Streichen die sinnlosen raus, oder die sinnlosen schreiben Sie sich auf, um den zu ärgern. Das ist richtig, ja. So, und dann in einem zweiten Syndrom. Drum kommt es zur zweiten Substitution, ja, bezogen auf das erste. Und nun geht das so weiter. Nun können Sie aber auch Substitutionen mit den der neuen Ausdrücken, mit den darunter liegenden Syndromen.
Ja,
also,
ja.
So unterscheidet man zwischen pyramidalen Syntrizen, wo man immer nur auf das Vorangegangene zurückgeht, oder homometralen, bei denen Sie die gesamte Vorzahl von auch noch zur Substitution benutzen. Und nun streichen sie immer weg, streichen die Sinnlosen raus und dann läuft das immer weiter, immer weiter. Und zum Schluss kommt vielleicht raus, dass Babys in keinen Känguru-Beutel passen oder so. Und dann schreiben sie dem Briefschreiber, schlüsseln das auf, was der für einen fürchterlichen Schluss geschrieben hat und was in Wirklichkeit in seinem Brief drinsteht. Dann ärgert er sich ganz, ganz gehörig.
Also das ist ein, ja.
Ich meine, das ist nur ein Beispiel,
ja, ja,
einer Syntax über dem grammatikalischen,
ja,
Aspekt.
Ja. Ja. Ja, jetzt leuchtet mir das ein.
Es ist sehr nützlich.
Das, also ja, das muss man immer,
manches Mal mich widerwärtig benommen mit Methoden. Man kann die sich wesentlich weiter noch ausgestalten und kann dann praktisch so ein Experimentierfeld aufbauen, wie ich es im Augenblick in der Stadt Nordheim habe, indem man auf die Idee kommt, diesen Kram in der Politik anzuwenden. Und das kann dann unter Umständen, wenn die schlechte Motive haben, mit Entlassungen enden.
Was machen Sie denn jetzt aber mit Metroplexen? Also ein Metroplex müsste ja nun, also eine ganze semantische Stufe, weiß ich, was höher liegt.
Ja, das ist Pseudometroplex, die kann man auch in der Politik bauen.
Ja.
Nicht?
Ja.
Sie können zum Beispiel, um es ganz Banales zu geben, sagen, Sie verwenden jetzt zunächst mal als logische Aussage die Logik der Konflikte.
Ja.
Das ist nicht die Logik der Spiele, sondern die Logik des wirklichen Konfliktes.
Ja.
In dieser Logik muss immer ein Konfliktobjekt vorgegeben sein. Denn der jeweilige Konflikt bezieht sich immer auf ein konkretes Objekt. Und dann müssen Sie sagen, es gibt Interessenten an diesem Konfliktobjekt. Das sind Konfliktteilnehmer. Nicht? Jeder Teilnehmer hat aber ein anderes Konfliktinteresse. Nicht? Durch die Interessenlagen der Teilnehmer bezogen auf das Konfliktobjekt wird die Konfliktstruktur deutlich. Sie haben als Konfliktteilnehmer ein ganz eigenes Interesse gehabt. Und nun müssen Sie zunächst die Aussagen, die können Sie sehr verfeinern, Sie können zur unendlich deutlichen Aussagen kommen, das ist aber überflüssig. Dazu ist eigentlich die Politik viel zu banal.
Ja, ja.
Es genügt, wenn Sie drei Aussagen haben. Die Aussage plus, das heißt, es dient meinem Konfliktziel, meinem Konfliktinteresse, das ja das Konfliktziel bezogen auf das Konfliktobjekt kennzeichnet. Die Aussage null, es ist wurscht, die Aussage minus, es ist meinem Interesse abgängig.
Ja.
Nicht?
Ja.
Das genügt, dass diese banale Dreiwertigkeit ist für die Politik ausreichend. Wer braucht
das?
Nun loten Sie aus, mit wem haben Sie es zu tun. Sie definieren jetzt einzelne Menschen als Pseudosyntrizen. Sie haben zunächst mal, zum Beispiel in einer solchen Stadt, eine große Masse indifferenter und meist am Konflikt selbst gar nicht beteiligter Einzelpatienten, die Sie zusammenfassen können unter dem Begriff Geschäftswelt.
Ja, das ist also Metroplex.
Ja, weil das hier jetzt eine gleichgestimmte, korrelierende, kommunizierende Gruppe ist. Das ist der Metroplex, der Geschäftsfeld, der sich nach außen manifestiert in der Werbegemeinschaft. Das ist der eine. Der andere Metroplex heißt Bauindustrie in Nordheim. Nicht? Dann haben Sie ein übergeordnetes Prinzip. Das heißt, Sie haben die Volksvertretung, die ja nun aber keineswegs abhängig von vielen namenlosen Syndrizen. Das ist ja natürlich der große Irrtum. Die Volksvertretung hängt einzig und allein von diesen beiden Metroplexen ab und einem dritten. Ein dritten Metroplex, das ist der Gewerkschaftsbund. Diese drei Metroplexe bestimmen die Volksvertretung. Und zwar in folgender Form. Sie haben eine Opposition, Sie haben eine Koalition. Nicht? Die Koalition wiederum wird angeheizt vom Metroplex Gewerkschaft und vom Metroplex Geschäftsfeld. Die Opposition, hier konservativ, wird gestärkt und hochgetrieben durch den Metroplex Bauindustrie und den Metroplex Geschäftsfeld, der hier zweispurig ist. So, nach der Melodie gibt mir zu fressen und die Weltanschauung rutscht der Kuppel runter. Jetzt, diese beiden Strukturen im Rat wiederum haben nun aber die gleiche Interessenlage, nämlich möglichst viel Geld zu kassieren und zu verbraten. Denn, Herr von Ludwiger, fremdes Geld in der eigenen Tasche ist immer noch besser als eigenes Geld in fremden Taschen. Dieses Prinzip gilt. Und Hand wird nur von Hand hier waschen, wenn du neben bist, dann nie. Also wird die Opposition keine Opposition machen und die Regierungsfraktion wird auch, die Koalition wird auch keine anti-oppositionelle Haltung einnehmen, sondern die werden sagen, pass auf, Genossen, wir machen das so und so und ihr werft uns den Ball. Das heißt, hier kommt es zu einer Kooperation, nicht zu einer Kontraoperation, sondern Kooperation. So. Und diese Kooperation wird durch ein drittes Metroplex-Gefüge, das sozusagen alles durchzieht, noch angeheizt, nämlich der Metroplex Geschäftsfeld und der Metroplex Bauindustrie, nicht der Metroplex Gewerkschaft. Sondern diese beiden Metroplexe haben so viel Geld, dass sie dieses übergeordnete Gebilde, das da nun wieder mitspielt, korrumpieren können. Nämlich die Verwaltung. Da ist es dann, passt mal auf, wenn ihr uns zum Beispiel den Straßenbauauftrag zuschaut oder den Auftrag hier in der Sanierung, dann kriegt das so und so viel Prozent privat. Das braucht nicht wahr. Nun gibt dieser übergeordnete Metroplex-Bauverwaltung gibt die Sache nun über Synthroklidenkanäle und Aktivitätenströme nun weiter an die politische Exekutive, nämlich die ja keine Opposition kennt. Wie gesagt, Hand wird nur von Hand hier waschen. So, und dieses ganze große Metroplex-Kombinat ist ein weiterer Konfliktteilnehmer. Und ich bin da. Ich habe, muss sagen, dieses Metroplex-Kombinat ist mein Feind, mein Konfliktgegner. Andererseits habe ich die Masse der strukturlosen Syntrizen. Jetzt muss ich zunächst mal, im Alleingang kann ich nicht viel machen, ich muss jetzt Koalitionsmöglichkeiten auswählen. Ich muss jetzt also sagen, ich brauche eine breitere Basis, um eine Strategie zu entwickeln, bezogen auf mein Konfliktziel. Mein Konfliktziel, das ist hier so eine Art Nullsummenspiel, ist genau das Gegenteil von dem meines Gegners. Also muss ich meinen Gegner aufs Kreuz legen, mach sein, wie ich will. Ist es aber bei einem solchen Kommentar ganze komplizierte Gefüge einer solchen politisch-ökonomischen Struktur bis in alle Einzelheiten durch.